So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Brettspiel-News-Team-Folge. Diesmal eine Feuerwehrfolge Nummer 112, also 112. Mit mir begrüßen darf ich den René und den Dennis. Hi ihr zwei.
Moin. Hallo.
Heute mal in einer kleineren Runde und wie jetzt schon normal bei uns, haben wir uns ein Thema gesetzt, über das wir am Anfang reden wollen. Und diesmal haben wir gedacht, warum machen uns Brettspiele eigentlich glücklich?
Ja, tatsächlich frage ich mich das auch öfter, warum mir das eigentlich so einen Spaß macht und mich so glücklich macht. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich eine Möglichkeit, unter Menschen zu sein und kein Smalltalk machen zu müssen. Ich bin nicht so gut tatsächlich da drin, einfach so, also mich unter Leuten zu bewegen und mit denen mich zu unterhalten. Ich stehe schon mal so ein bisschen im Ruf, dass ich, also wenn wir irgendwie sitzen mit Freunden und wir reden nur, dann sagt immer irgendwer irgendwann, Mensch, Dennis guckt schon ganz unglücklich, der will wieder was spielen. Genau, ich glaube, das ist das, was ich an Spielen einfach so mag. Ich kann mit Menschen zusammen sein und habe was machen, aber ich muss mich nicht unterhalten.
Oder wenn über ein Thema wahrscheinlich.
Über das Spiel. Genau, genau. Ja, das kann ich sowieso immer. Also wenn man über Spiele kann ich natürlich mit den Leuten reden, aber.
Ja, ich wollte gerade fragen, sitzt du dann stumm am Tisch da und bewegst deine Pöppel von A nach B?
Ach so, beim Spielen rede ich schon, genau. Dann habe ich aber, da hat man ja auch ein Thema. Genau. Also ich bin jetzt gar nicht so kein besonders grummeliger oder unkommunikativer Mensch, aber ich merke einfach, ich gehe ungern auf Partys oder auf so gesellige Abende, da wirklich immer ein bisschen verloren und ich habe dann lieber.
Da würde mich mal interessieren, wie bei dir die Spieleabende ablaufen, wenn das nicht so gesellig ist. Das wird aber auch interessant.
Na, doch, die Spieleabende sind schon gesellig. Rund um Spielen ist. Aber dann hat man ja auch ein Thema. Ich glaube, mir fehlen sonst einfach die Themen. Ich weiß nicht. Also, ich finde es einfach ein guter Grund, unter Menschen zu sein und mit Menschen zusammen zu sein und einen netten, geselligen Abend zu haben. Es hilft mir, das einfach so ein bisschen zu strukturieren, wenn ich ein Spiel in der Mitte habe auf dem Tisch.
Ja, so ein Spiel bringt ja dann auch die Grundlage für irgendwelche Diskussionsthemen.
Genau.
René, wie sieht's bei dir aus?
Also ich finde tatsächlich auch den geselligen Aspekt bei den Brettspielen großartig. Es bringt halt Leute zusammen, auch wenn die noch so unterschiedlich sind. Wenn da das Spiel passt, dann funktioniert das. Wir haben jetzt, ich habe hier verschiedene Spielerunden, einige davon, die habe ich jetzt seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren spielen wir zusammen, aber es sind auch immer mal neue Leute dabei. Es bringt irgendwie ein Hobby auf den Tisch ist gut, ein Hobby auf den Tisch, wo ich sagen kann, hey, das fesselt mich. Es fängt schon an mit dem Auspacken eines Spiels, dann die Regeln lesen, was Neues entdecken, die Idee dahinter zu verstehen, den Mechanismus zu durchblicken und das dann noch mit anderen Leuten am Tisch zu teilen, das macht mir einfach Spaß. Das ist so, mich dann da mit der Materie auseinandersetzen, auch jetzt gerade durch die Podcast-Sachen hier oder durch das News-Schreiben, dann mit den Fachkraft für Brettspiele einfach so in die Thematiken einzutauchen, was andere sich dabei gedacht haben und das Spiel dann auch zu verstehen und Spaß daran zu haben, gute Zeit einfach zu verbringen, das macht mich dann einfach glücklich mit einem Thema, wo ich sage, hey, das bringt mich auch weiter. Ist nicht nur berieseln lassen, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen. Das macht mir Spaß.
Aber macht euch generell ein Brettspiel mehr Spaß, wenn ihr es gewinnt? Spielt das eine große Rolle bei euch?
Also klar, gewinnen macht immer mehr Spaß als verlieren, aber wenn ich trotzdem eine gute Zeit hatte mit den Leuten am Tisch und das Spiel mir Spaß gemacht hat, dann ist es auch okay, wenn ich verliere. Ich bin jetzt also nicht der Typ, der den Tisch durch die Gegend pfeffert oder Mensch ärgere dich nicht abräumt, wenn er verliert. Da stehe ich dann einfach drüber. Wenn der andere besser war oder wenn jemand besser gewürfelt hat, dann kann ich damit gut umgehen. Aber mich packt da trotzdem auch der Ehrgeiz. Ich will gewinnen. Also ich spiele jetzt auch nicht hier der erste Obstgarten, um den zu verlieren, sondern will ich schon gewinnen. Auch mit meinen Kindern. Ich vermittle das schon, dass das Gewinnen mehr Spaß macht.
Also Kinder lasst ihr auch nicht gewinnen, oder du zumindest nicht, René?
Nee, es kommt immer drauf an. Also wenn ich merke, okay, es droht massiv zu kippen, dann kann ich da auch ganz gut mal fünfe gerade sein lassen. Aber auch, gerade auch aus pädagogischer Sicht sage ich, nee, es gehört halt dazu, auch mal verlieren zu können und andere sich mit anderen zu freuen, wenn die gewinnen. Also das müssen die schon lernen, finde ich. Und das versuche ich dann schon zu vermitteln.
Ja, gerade bei Kindern ist es, glaube ich, schwer, den Spaß zu vermitteln von dem Brettspiel, wenn sie nicht gewinnen. Bei mir war das am Anfang auch schwer für die Kinder, weil ich habe sie auch nicht gewinnen lassen. Ich habe ihnen dann auch immer erklärt, du, wenn du dann mal gewinnst, dann weißt du, dass du es auch von eigenem Antrieb gemacht hast. Ich lasse dich nicht gewinnen. Tut mir auch leid und es sind auch einige Tränen geflossen am Anfang. Aber mittlerweile sind die mehr als happy, wenn sie dann gewinnen. Was sie nicht selten tun mittlerweile, dann wissen sie auch, das haben sie selbst geschafft und dann sind sie auch
Ja.
wesentlich glücklicher, meiner Meinung
Und
nach.
ich finde es tatsächlich auch eigentlich, nicht nur eigentlich, ich finde es auch nicht wertschätzend, wenn ich sage, komm, du bist so schlecht, ich muss dich gewinnen lassen. Was vermittelt das eigentlich? Also ich finde, nee, wenn ein Kind gut spielt, dann darf es gewinnen, dann soll es auch gewinnen. Und wenn es dann halt auch mal einen Fehler macht, dann soll es lernen. Das finde ich auch total in Ordnung. Und mittlerweile gewinne ich auch nicht mehr jede Partie. Und macht mir trotzdem Spaß. Es ist halt eine gute Zeit mit den Kindern oder mit meiner Frau und mit Freunden, eine gute Zeit zu verbringen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich das so ganz hundertprozentig teile. Also ich habe tatsächlich, als meine Tochter kleiner war, also es kommt auf die Spiele drauf an. Also wenn ich einfach aufgrund der Erfahrung oder also der Spielerfahrung, die sozusagen chancenlos wäre, wenn ich das volle Potenzial ausschöpfe, also wenn ich ganz normal spiele, dann habe ich schon manchmal so bei Taktikspielen oder sowas ein bisschen schlechter gespielt, einfach damit sie überhaupt eine Chance hat, weil ich fand das sonst ein bisschen witzlos.
Ich habe
Also.
nicht schlecht, ich würde da nicht schlechter spielen, ich würde eher Tipps geben und
Ja, genau.
Ratschläge geben. Ich würde nicht schlechter spielen, ich würde
Ja,
mein
aber.
Ding durchziehen, aber dann gebe ich eher Tipps. Ah, überleg doch mal, ist der Zug jetzt so clever oder versuch doch mal das und das, guck mal hier nochmal.
Das
Aber
habe
es
ich.
ist wahrscheinlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Es ist
Ja,
ja
habe ich auch
beides
gemacht, aber
legitim.
sozusagen fand es auch gut, wenn sie selber drauf kommt und das konnte sie eher, wenn ich sie dann nicht jedes Mal abgezogen habe. Aber genau. Mittlerweile verliere ich tatsächlich auch bei vielen Spielen gegen sie.
Ja.
Naja,
Ah.
aber genau, mir persönlich ist Gewinn auch nicht ganz so. Also ich hatte letztens eine Folge gehabt, also wo es auch um das Thema ging, wie lang ein Brettspiel sein darf. Und da ging es auch ein paar Mal irgendwie um das Thema. Hat es sich nur dann gelohnt, wenn man gewinnt? Oder genau, wo kommt der Spielspaß eigentlich her? Also ich finde tatsächlich, es gibt einfach Spiele, die ja während des Spielens sehr viel Spaß machen. Dann ist da
Genau.
so. Also ich habe auch Ehrgeiz, ne? Gerade bei komplexen Spielen, wenn man die lange spielt. Wobei ich merke, also der Spaß kommt auch viel daher, weil ich dann so abtauchen kann in das Thema. Also ich finde, Spielen ist einfach eine Zeit, die ich dann auch nicht über irgendwas anderes nachdenke. Und trotzdem bin ich danach nicht so, wie wenn ich jetzt 2 Stunden einen Film geguckt habe, bin ich danach irgendwie so ein bisschen eher matschig. Und ich finde, beim Spielen, dadurch, dass man aktiv ist, fühlt sich das einfach gut an. Danach bin ich immer motiviert und fühle mich irgendwie lebendiger und habe trotzdem einfach eine Zeit lang mal, bin ich aus dem ganzen Alltag komplett raus gewesen. Ich finde, das ist das, was mir dann einfach eine gute Zeit macht. Und
Ja.
genau, bei manchen Spielen ist es schön, wenn man gewinnt, aber ich spiele auch gern kooperativ, also das.
Ja, macht's
Ja,
auch
gerade
dann
beim
leichter.
Thema kooperative Spiele finde ich auch ein Spiel sehr langweilig. Gerade kooperative Spiele, die ich in der ersten Partie sofort gewinne.
Ja, das stimmt.
Also ich habe da immer das schöne Beispiel Ghost Stories. Weiß nicht, ob es jemand kennt. Ist ein sehr schwieriges Spiel, wo man gegen Geister ein Dorf verteidigen muss, kooperativ. Und ich glaube, ich habe die ersten 6, 7, 8 Mal gegen das Spiel verloren auf einfachster Schwierigkeitsstufe. Dann habe ich aber den Bogen rausgefunden, wie ich das Spiel spiele, und dann kamen auch die Siege dazu, und das hat einen enormen Reiz ausgelöst und eben auch viel
Das
Spielspaß, obwohl ich verloren habe. Also es geht ja nicht immer nur ums Gewinnen.
Nee. Aber das hatten wir genau das gleiche Erlebnis hatten wir bei Gloomhaven tatsächlich. Wo du denkst, okay, das Tutorial oder sowas war alles okay, aber du hast direkt in der zweiten Partie gemerkt, ui, Das gewinnst du auch nicht so ganz locker flockig, aber es macht trotzdem Spaß dann, weil du dich dann halt über das Spiel austauschen kannst, eintauchen kannst, dich mit deinen Freunden oder mit der Familie dann austauschen kannst. Also ich finde sowas klasse. Mir macht das einfach Spaß.
Ja, du musst halt was dafür tun und kriegst den Sieg nicht einfach geschenkt. Also
Genau.
das ist ja auch das, was ich vielleicht mit den Kindern so meine. Wenn ich meinen Kindern den Sieg schenke und sie merken das,
Ja, das ist klar,
dann.
das ist nicht gut.
Genau, das würde ich eben nicht gut finden. Wenn, vor allem, wenn sie es merken. Ich meine, in so einem Alter wie Obstgarten, ich glaube, da können sie es noch nicht realisieren,
Nein,
aber
das.
eben später dann schon. Und ich kenne genug Menschen, die eben ihre, die spielen aber auch nicht gerne. Die lassen dann andere Leute gewinnen, Hauptsache das Spiel ist schnell vorbei. Dann hört bitte auf zu spielen, dann
Ja.
guckt einen Film an oder keine Ahnung.
Das stimmt. Ich meinte auch nur, ich habe meine Spielstärke einfach ein bisschen skaliert. So,
Ja,
weil ich es
ist ja
sonst
okay.
auch langweilig fand oder
Das.
eher manchmal der Herausforderung dann darin gesehen habe, zu gucken, ne, was kann ich machen, dass es jetzt
Du
nicht
kannst ja da
sofort
noch.
vorbei ist, sondern dass auch ein bisschen eine Herausforderung einfach bleibt.
Du kannst ja dann noch einfach andere Strategien für dich vielleicht
Ja,
rausfinden. Also
genau. Mal was anderes
dann
ausprobieren,
einfach mal
was mal
was
ein bisschen
anderes
riskanter
ausprobieren.
ist. Nicht halt nicht immer knallhart, also ich habe einfach nicht immer knallhart auf Sieg gespielt, so.
Ja,
Auch mal
immer
eine
nur so,
Chance
dass du
verstreichen
ganz
lassen.
knapp gewinnst.
Genau.
Ja.
Dass es spannend blieb bis zum Ende.
Ja, vor
Also, wie
allem
gesagt.
darfst du ja auch nicht demotivieren, dass dann nächstes Mal keine Lust mehr haben. Das ist natürlich dann auch
Ja.
blöd.
Meine Tochter, was ich jetzt gerade mal erzählen, wir haben letztens Vize-Cracken spielen wollen mit der Erweiterung. Meine Tochter hat dann gefragt, spielt die Mama mit? Habe ich gesagt, nee, die Mama spielt heute nicht mit. Ja, okay, dann spiele ich mit. Hintergrund, bei Vize-Cracken muss man ja auch die anderen Mitspieler anlügen.
Ja.
Und die Mutter hat ihre Tochter halt knallhart angelogen und keiner hat sie dann mehr mitgenommen, obwohl sie, also meine Tochter, die loyale Seglerin war. Und am Schluss hat sich herausgestellt, meine Frau, also ihre Mutter,
Ja.
war der Pirat. Boah, war die stinksauer, meine Tochter.
Das ist, ja.
Das musst du abkönnen. Also ich glaube, also gerade so diese Social Deduction-Dinger,
Das ist schon bitter. Aber
da musst du
also.
schon, ja, das musst du trennen können, glaube ich, vom Alltag.
Ja.
Ist
Es hat
aber
trotzdem
nicht.
furchtbar Spaß gemacht, aber
Ja,
das
jetzt.
hat gesessen bei ihr,
Ja.
ja.
Ja,
Und
das hatte
sonst
ich
immer
bei
eher
meiner.
umgekehrt. Also, wolltest du was erzählen, René?
Ja, ich hatte das gleiche, so eine gleiche Erlebnis mit meiner Frau, die dann gesagt hat: Wie kannst du mir so eiskalt ins Gesicht lügen und noch nicht mal zucken dabei? Ich so, weil es das Spiel ist. Machst du das im wahren Leben auch? Ich so, nein, natürlich nicht.
Ja,
Und
das
ja, aber
gibt zu
das muss man
denken, ne?
trennen können, ja. Naja.
Na, wir spielen ja auch gern Vize-Cracken und also meine Tochter liebt das Spiel, ist ihr absolutes Lieblingsspiel. Ich glaube, seit sie 10 ist oder so, spielt sie damit. Und sie ist fast immer in der Gewinnermannschaft, weil sie es halt auch total auszuspielen weiß. Sie ist das einzige Kind halt in der Runde von Erwachsenen und so knallhart setzt sie auf die Ich bin ein dummes kleines Mädchen-Karte. Und immer wieder fallen die Leute drauf rein und sie zockt so und so ab manchmal. Also ist der Wahnsinn. Sie hat es auch geschafft, sie war die Erste, wo der Kultist bei uns in der Runde gewonnen hatte. Genau, weil sie
Nicht
dann
schlecht.
bekehrt worden ist, was keiner geahnt hat, und sie hat dann den Kultisten über Bord geworfen, weil sie es geschafft hat, Captain zu werden, weil alle dachten, naja, sie ist die sicherste Bank. Ja, nix,
Tja.
Pustekuchen.
Stille Wasser und so weiter,
Ja,
ne?
genau.
Ja, sehr schön.
Jetzt sind wir vom Thema ein bisschen abgekommen, obwohl
Naja,
das
aber es
auch
macht ja
glücklich
Spaß,
macht.
ist gut.
Ja, genau.
Ja.
Das stimmt.
Ja, und das ist es ja auch, aber da sind wir genau in der Materie drin. Das macht mich halt glücklich, wenn du da so ein Thema hast, wo du dann abtauchst, reintauchst, dich fesselt, da kommst du von Höchstgen auf Stöckskin und das ist ja eigentlich genau das, was es bieten soll, eine gute Zeit. Und das macht mich dann glücklich.
Vor allem, dass dann auch jeder am Tisch wirklich eine gute Zeit hat. Wenn ich dann schon merke, manche haben da gar nicht so Lust drauf, dann verdirbt mir das auch ein bisschen den
Ja.
Spielspaß.
Ja.
Ja, also auch die Spielauswahl am Anfang vom Spieleabend mache ich mir oder habe mir in der Vergangenheit immer recht viel Gedanken gemacht. Mittlerweile ziehe ich eher die Spiele raus, die ich gerne spielen will, aber früher habe ich mir da sehr viele Gedanken gemacht. Ja, jetzt kommt der und der und der wird gern das spielen, aber der mag das nicht. Ja.
Ich habe auch
Ja.
immer so eine allgemeintaugliche Auswahl für die eine Runde und dann so die knackigen, wo ich sage, da ist mir egal, ob die anderen jetzt Bock drauf haben, ich hole das jetzt raus. Und dann werden dann nochmal die Kenner- und Expertenspiele gespielt. Und das funktioniert meistens auch ganz gut, weil die mir nicht gefallen, die sind eh wieder ausgezogen und dann spiele ich die, die ich dann gerne mag. Das funktioniert meistens ganz gut dann.
Jetzt,
Gut.
ja. Ich wollte noch eine, kann ich, Sven, weil du gerade sagtest, du hast dir Gedanken über die Spielauswahl. Ich weiß nicht, ob es so ganz passt, aber mich würde ja trotzdem mal interessieren, ob dein erstes Spieltreffen dich glücklich gemacht hat, weil wir doch drüber gesprochen hatten.
Meinst du, mein erstes Spieletreffen
Bei
in
der Arbeit.
der Firma,
Ja, genau.
bei der Arbeit, genau. Nein, um es mal ganz plump zu sagen. Tatsächlich fand eine Parallelveranstaltung von meiner Abteilung statt, sodass einer da war, außer mir. Also wir waren am Anfang zu zweit. Wir haben dann Menara ausgepackt und als wir mitten im Spiel waren, kamen dann nochmal drei dazu. Die sind für eine halbe Stunde geblieben. Also Menara haben wir dann zu Ende gespielt und die fanden es toll und haben das noch nie vorher gesehen. Und kooperativ und Geschicklichkeitsspiel, super cool. Von dem her, da hat es schon Anklang gefunden. Dann wollten sie gehen nach Menara. Dann habe ich gesagt, komm, eine kurze Runde Mieze Katze. Wann bringt man das Spiel schon auf den Tisch? Wenn es nämlich jemand kennt, eher nicht. Von dem her habe ich die Chance genutzt. Dann haben wir noch Mieze Katze gespielt, fanden sie auch ganz cool. Und dann sind die drei aber schon wieder gegangen und dann waren wir eben zu zweit. Und dann wollte ich noch Zenit auspacken, weil es den einen halt noch interessiert hat. Aber das war ihm dann doch zu lang. Er hat gedacht, es wäre ein kurzes Spiel, aber es ging dann doch zu lang und dann musste er früher gehen, um die Bahn noch zu erwischen. Ja, mal gucken. Jetzt für den nächsten Spieleabend haben sich ein paar mehr gemeldet, ob die jetzt dann wirklich kommen. Dann war eben noch Krankheitssaison im Februar, da waren etliche krank. Ja, ich habe von vielen gehört, ja, wir würden so gerne kommen, aber ich war halt krank oder ich war auf einem Paralleltermin oder. Jetzt probiere ich es weiter und wenn es nach drei, vier Mal eben nichts wird, dann lasse ich es aber auch wieder sein, weil das ist sonst zu viel Aufwand. Genau, also beim nächsten Mal kann ich vielleicht noch ein bisschen
Ja,
mehr
cool.
berichten.
Ich bin
Wie viele
gespannt.
Spiele hattest du mitgenommen? Da reden wir
Ich
nicht
hatte
drüber.
einen Einkaufskorb voll und so eine Cajon-Tasche voll. Also es waren etliche Spiele.
Okay, das ist
Ja.
natürlich dann auch Schlepperei und alles. Aber vielleicht klappt es ja.
Ja, es war halt vom Auto Tiefgarage, Aufzug hoch, das war jetzt nicht so ein weiter Weg.
Okay, dann geht's ja.
Es war aber dann auch für viele beeindruckend, die haben das dann gesehen, ah, ich würde ja gerne, aber ich muss zum Tanzen oder ich würde ja gerne, aber ich muss hier. Also fanden sie schon beeindruckend, von dem her, vielleicht hat es ein bisschen gefruchtet und beim nächsten Mal
Ja.
wird es mehr. Aber es
Cool.
Spaß gemacht hat es trotzdem. Also Menara, Mieze Katze, auch wenn wir eben nur zu zweit waren, die meiste Zeit. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
Sehr cool.
Okay, aber dann würde ich das Thema abschließen,
Jo.
und wir kommen mal zu unseren gespielten Spielen. Wer möchte denn anfangen von euch beiden?
Ich würde ja sagen, du fängst an, allein von der Menge her, ne? Was du schon angedroht hast.
Ja, ich habe ein bisschen angedroht. Ich habe vor einigen Podcasts mal über eine Spielereihe berichtet. Es sind fünf Spiele, glaube ich, gewesen von Hutter. Und da habe ich das erste Spiel gehabt, das erste Spiel gespielt. Das heißt Sylveon. Ist ein kooperatives Spiel, beziehungsweise eigentlich ist es ein Solospiel, was man aber auch kooperativ zu zweit spielen kann. Da ging es um einen Wald, dessen Lebenspunkte man eben erhalten muss. Und dieser Wald besteht aus einem Feld von 4x4 großen Karten. Und von der einen Seite greift der Feuergeist an. Das sind so Kartenstapel, da werden runde um runde Karten aufgedeckt. Und diese kleinen Feuerchen, die da aufgedeckt werden, wandern dann eben von der rechten Seite des Spielplans zur linken Seite und vernichten dann eben alles, was kleiner ist. Also Bäume oder so. Und als Verteidigung können wir Fontänen aufbauen, Wasserfontänen, die dann diese Feuer aufhalten und neue Bäume pflanzen, um dann unsere Lebenspunkte am Ende wieder zu kriegen. Und am Ende müssen wir eben die Lebenspunkte voll haben, dann haben wir gewonnen. Und wenn nur ein Lebenspunkt fehlt, haben wir eben verloren. Spiel von der Aufmachung fand ich super. Spielerisch war es mir zu einfach. Also das ist wieder so ein kooperatives Spiel, habe ich in der ersten Partie gewonnen. In der zweiten Partie, als ich es dann solo gespielt habe, habe ich auch direkt gewonnen. Da hat mir der Spielspaß gefehlt, auch wenn es richtig schön ist. Dann habe ich ja noch gesagt, ich werde jetzt die Reihe komplett spielen und dann nochmal drüber reden. Das heißt, ich mache die jetzt alle in einem Aufwasch durch. Wird nicht so lange dauern. Das zweite Spiel, was wir gespielt haben, auch wieder meine Tochter und ich zusammen im Zweispieler-Modus. Also alle Spiele sind eigentlich Solospieler, kann man aber im Zweispieler-Modus spielen und alles ist kooperativ. In Urbion geht es um eine Traumwelt. In der Tischmitte liegen 4 Stadtkarten untereinander aus und es werden von einem Deck Traumkarten aufgedeckt. An jede Stadt eben rechts und links Traumkarten. Die guten Traumkarten kommen auf die linke Seite, die haben positive Werte und die negativen Traumkarten kommen auf die rechte Seite. Ziel vom Spiel ist es im Endeffekt, durch Handkarten, die ich ausspiele, die Traumkarten von jeder Stadt ins Gleichgewicht zu bringen. Also dass links genauso ein großer Wert ist an positiven Karten wie rechts. Die Karten gibt es von 1 bis 4 von den Werten. Wenn jetzt auf der linken Seite ein Wert von plus 3 ist und auf der rechten Seite ein Wert von minus 5, dann muss ich halt gucken, dass ich auf die linke Seite Karten hinspiele, um dann diesen Wert auszugleichen. Und genau. Als weitere Aktion kann ich dann Städte werten. Damit kann ich dann jede ausliegende Stadt, die im Gleichgewicht ist, abwerfen. Und dann kommen neue Stadtkarten vom Stapel. Und wenn dieser Stadtkartenstapel durchgespielt ist, haben wir gewonnen. Wenn vorher die Traumkartenstapel durchgespielt ist, haben wir eben verloren. Genau. Optisch auch wieder von den Zeichnungen sehr ähnlich zu dem anderen Spiel. Und hat uns ebenfalls nicht wirklich abgeholt. Das war. Diese Spiele haben auch ein ganz großes Problem. Das sind in der Box schon 4, 5 bis 6 Erweiterungen mit drin. Und wenn du die Box aufmachst, sind alle Karten miteinander vermischt. Und die Karten sind nicht markiert, welche Karte zu welcher Erweiterung gehört. Dann musst du erstmal mega aufwendig gucken, welche Karten, weil ich will erstmal das Grundspiel kennenlernen, bevor ich dann irgendwelche Erweiterungen reinnehme. Und dann muss man die aussortieren und dann habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt fangen wir einfach an. Und wenn die Karte irgendwie nicht sinnvoll ist, dann schmeißen wir sie halt raus aus dem Deck. Und so haben wir eben angefangen, weil es irgendwie unsinnig war.
Es sind 7 Erweiterungen direkt drin und die sind nicht erkennbar. Das ist ja, das da kommt man auf so eine
produziert. Idee. Die sind erkennbar, wenn du das Spiel schon mal gespielt hast, dann weißt du, welche Karten zum Grundspiel gehören. Also nach der Partie haben wir dann schon gewusst, okay, die gehören zum Grundspiel und hier die mit dem Kartendesign gehören eben zu irgendwelchen Erweiterungen. Also
gab's nach der ersten Partie kommt man raus. Gab es da mal so eine Single-Edition, die haben dann einfach noch Promos reingeknackt und dann so eine Second Edition gemacht oder was? Oder?
Das kann schon sein, ja. Okay, also ich denke mal, Hutter hat dann eben alle das Grundspiel mit allen Erweiterungen halt als eine Box rausgebracht und der ursprüngliche Verlag hat es wahrscheinlich einzeln gemacht. Das weiß ich dann nicht genau. Okay. Aber die Reise geht weiter. Wir haben dann schon gesagt, vielleicht spielen wir gar keins von den Spielen mehr und wir schmeißen wir schmeißen gleich alle weg. Wir haben dann Cyberion gespielt. Das ist ein Spiel, in dem wir ebenfalls kooperativ, Solospiel, zu zweit spielbar. Und da bauen wir eine Roboterfabrik. Und da gibt es ein Fließband in der Mitte und dann können wir eben diese Roboter auf diesem Fließband auswählen und die Aktion ausführen. Die Aktionen können wir dann auch mit verschiedenen Effekten verstärken. Da gibt es so einen Spielplan dabei, da können wir Marker nach rechts verschieben. Und immer wenn wir dann zukünftig diese Aktion ausführen, wird sie besser, wird sie stärker. Können wir Karten in den Speicher verschieben, um sie für die nächste Runde aufzubewahren und so weiter. Führt jetzt zu weit, das jetzt alles im Detail auszuführen. Aber das war das erste Spiel, das uns tatsächlich Spaß gemacht hat.
Juhu.
Das war gar nicht so einfach, das rauszufinden, wie man da eben auf den grünen Zweig kommt. Wir haben auch verloren. Vielleicht hat es deswegen besonders viel Spaß gemacht, weiß ich nicht. Aber das war ganz cool. Und auch die Erweiterungen waren da irgendwie wesentlich leichter zu identifizieren und rauszusortieren.
Das heißt, die waren da auch schon wieder mit drin, also mit reingemischt?
Ja. In jedem von diesen Spielen sind die Erweiterungen gleich mit drin. Und die sind irgendwie im Kartenstapel mit drin. Also ich habe das Spiel ja neu gekauft vom Verlag. Das ist nicht gebraucht oder so irgendwas. Und die Karten waren durcheinander. Oder ich habe mich blöd angestellt. Das wage ich jetzt nicht zu sagen.
Rausgenommen und einmal hochgeworfen.
Das vorletzte Spiel hat uns auch Spaß gemacht tatsächlich. Also hat dann eine Steigerung gebracht. Mhm. Stellarion, da müssen wir, oh Gott, ich kenne das Thema gar nicht. Also so Sternbilder sind da auf diesen Karten abgedruckt und es liegen 8 Kartenstapel aus, jeweils die oberste Karte offen. Und wenn du, ich glaube, 4 gleiche Symbole kannst du ablegen, um dieses Symbol bei dir als Wertungskarte zu sammeln. Und von jedem Symbol brauchst du 2 Wertungskarten, also du musst 8-mal werten, 8-mal die gleiche Auslage im Endeffekt in der Spielfeldmitte haben, dann gewinnst du. Natürlich ist es nicht einfach gegeben, dass 4 gleiche Karten immer in der Mitte ausliegen, also haben die Karten auch Symbole und als weitere Aktionsmöglichkeit in meinem Zug kann ich eben auch 2 Karten abschmeißen, die das gleiche Symbol zeigen und eine bestimmte Aktion machen. Also von einem Ablagestapel wieder eine Karte zurückmischen in ein Deck oder eine bestimmte Karte aus einem Deck raussuchen und oben drauflegen, um eben dann diese 8 Decks so zu modifizieren, dass 4 gleiche Karten ausliegen, um die dann zu werten. Ja, auch das Spiel hat Spaß gemacht, es war ganz nett, aber es war auch wieder zu einfach. Aber es hat Spaß gemacht, immerhin.
Okay, das sind aber alles so Spiele, die jetzt auch nicht ewig lang dauern. Das klingt zumindest nee,
eben
so,
als nicht.
Wenn die, die hast du wahrscheinlich schnell runtergespielt dann, ne?
Das ist schnell runtergespielt, ja. Also als Solospiel wahrscheinlich auch gut machbar, aber auch dieser Zweispieler-Mechanismus ist nicht einfach nur, wir spielen zu zweit das Solospiel, sondern jeder hat dann, also gerade bei diesem Stellarion, muss man ja jedes Symbol 2-mal haben und im Zweispieler-Modus muss jeder der Spieler jedes Symbol jeweils 1-mal gewertet haben. Also macht es schwerer. Genau. Und das letzte Spiel, was ich mir in der Reihe aufgehoben habe, weil das habe ich damals schon von Pegasus-Spiele gehabt, das fand ich damals schon richtig gut. Es heißt Onirim. In Onirim tauchen wir wieder in eine Traumwelt ein. Spielaufbau ist furchtbar schnell. Du mischst einfach alle Karten zusammen und legst sie in die Mitte. Von diesem Stapel zieht jeder Spieler 5 Handkarten auf. Und wenn du an der Reihe bist, legst du eine deiner Handkarten in deine eigene Auslage. Die muss vom Symbol her ein anderes Symbol zeigen wie die vorherige Karte. Und wenn du 3 Karten der gleichen Farbe, also unterschiedliche Symbole, weil sonst darfst du es nicht auslegen, aber wenn du 3 Karten der gleichen Farbe ausgespielt hast, darfst du aus dem Deck eine Türkarte raussuchen. Und von jeder der 4 Farben gibt es wiederum 2 Türen. Du musst alle Türen gesammelt haben, um das Spiel zu gewinnen. Wenn du einen Schlüssel auf der Hand hast und eine Türkarte, also am Ende des Zuges ziehst du eben auf deine Hand auf und wenn eine Türkarte auftaucht, dessen Schlüssel du zufälligerweise in der gleichen Farbe auf der Hand hast, kannst du den Schlüssel wegschmeißen und hast die Tür sofort gewonnen. Auch ein bisschen Glück mit dabei, aber kannst eben auch drauf spielen. Dann behältst du vielleicht den Schlüssel extra auf der Hand und spielst ihn nicht aus in deiner Auslage, auch wenn er jetzt gerade passen würde, sondern hältst ihn vielleicht zurück, um Glück zu haben, die Tür einfach als Bonus zu kriegen. Und eben regelmäßig kommen auch Albtraumkarten von diesem Stapel. Dann musst du dich entscheiden, entweder 5 Karten von dem Stapel abzuschmeißen oder eine bereits gewonnene Türkarte wieder zurück in den Stapel zu mischen oder einen Schlüssel abzuwerfen von deiner Hand. Ja, also alles so negative Sachen. Dafür kommt der Albtraum aber auch aus dem Deck raus. Aber die tauchen eben in regelmäßigen Abständen immer wieder auf. Wenn das Deck durchgespielt ist und du hast noch nicht gewonnen, hast du eben verloren. Und wenn du alle 8 Türen gefunden hast, dann hast du das Spiel gewonnen. Genau, auch da gibt es wieder Erweiterungen, die haben wir jetzt noch nicht gespielt. Aber das Onirim, das war mit Abstand das beste Spiel von allen.
Okay, so. Also jetzt alle, die ihr vorgestellt hast, sagen mir überhaupt nichts, muss ich zugeben. Und ja, ich hatte
Onirim
mir
ist noch das bekannteste davon, weil es damals schon bei Pegasus rauskam.
Genau. Ja. Von Onirim hatte ich auch schon gehört, genau. Und hatte das immer so ein bisschen auf der Liste, weil halt ich spiele, wenn ich Solo spiele, halt nur so diese kleinen, so kleine Solo-Kartenspiele, sowas mag ich ziemlich gerne. Von daher hatte ich das immer so auf der Liste. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal einen Podcast mit Johannes gehört, der da auch von das irgendwie mochte, genau. Das ist nochmal ein Anreiz jetzt, ich halt mal ausschaue. Wenn ich es mal in die Finger kriege, kaufe ich es mir.
Tatsächlich finde ich auch, sieht's Onirim neben wie hieß das andere?
Sibirion.
Siberion, Urbion. Siberion, genau. Das, also die beiden hatte ich mir jetzt gerade angeguckt. Holt mich auch so von der Optik her am meisten ab. Onirim erinnert mich ein bisschen an Batman. Batman funktioniert ja auch immer.
Bettenbett. Ja, okay. Und tatsächlich bei Onirim, das ist das einzige Spiel, wo die Erweiterungen markiert sind auf den Karten. Die kannst du super einfach aussortieren.
Okay, ja. Also das wird mich schon abschrecken, dass ich da die Karten aussortieren muss und das nicht so einfach zu erkennen ist. Da denke ich mir, warum packe ich die nicht separat in die Box?
Ja, wie gesagt, das machst du einmal. Wenn du es dann erkannt hast, dann kannst du die ja separieren. Also in der Schachtel hat es zwei Vertiefungen drin. In die eine passen alle Erweiterungen rein und in die andere dann eben der Stapel der Grundspielkarten.
Aber die Grafiken und so, die sind schon alle sehr, sehr einfach gehalten. Ich meine, sieht irgendwie witzig aus, aber es ist jetzt auch nichts, wo du sagst, das ist jetzt so ein Eyecatcher, ne?
Oh, ich finde die schon alles sehr ansprechend.
Ja, okay.
Also tatsächlich war Siberian ein Cover-Kauf.
Okay.
Und die anderen dann halt, oh, da gehört noch mehr dazu, okay, kaufe ich auch.
Ah, so. Naja, das so unterschiedlich sind die Geschmäcker da.
Das Sammlerherz zugeschlagen.
Ja, richtig.
Aber würdest du denn jetzt sagen, die würdest du jetzt alle noch mal spielen, wenn du sagst, die waren zu leicht oder ziehen die jetzt aus oder was machst du damit jetzt?
Siberian bleibt, das ist das mit den Bots bauen, wo man Bots bauen muss mit diesen Förderbändern. Das bleibt auf jeden Fall, das fand ich echt gut. Und Onirim bleibt auf jeden Fall. Die anderen ziehen tatsächlich aus, ja. Also bei Stellarion haben wir noch überlegt, sollen wir es behalten oder nicht. Dann haben wir gedacht, ach nee, wenn, dann spielen wir eins von den anderen beiden, da braucht man nicht alles. Und es sind dann halt auch Solo- bzw. Duo-Spiele. So viel brauche ich da nicht im Schrank davon.
Ja. Vor allem sind ja alle dann doch sehr, sehr, sehen zumindest vom Aufbau mit Karten und so sehr ähnlich aus. Und wie viele spielst du davon dann letztendlich?
Ja. Also vom Spielgefühl her würde ich schon sagen, sind sie ähnlich, auch wenn du wirklich andere Dinge tust.
Okay. Spannend. Okay, noch nie was von gehört, aber Siberian habe ich mir jetzt tatsächlich mal auf meine Want-to-Playlist gesetzt.
Sehr gut. Und Onirim beim Dennis? Dann kann ich ja beide zum nächsten Brettspieltreffen mitbringen.
Perfekt.
Sehr gerne.
Sehr schön.
So, aber habt ihr auch was gespielt?
Ja, tatsächlich, wenn wir schon beim Thema Solo oder Spiele für zwei sind, da habe ich was mitgebracht. Da weiß ich allerdings nicht, ob man es jetzt als klassisches Spiel bezeichnen kann. Und zwar habe ich Carp City gespielt. Und Carp City ist im Grunde genommen ein Wimmelbuch, ein sehr komplexes Wimmelbuch, wo auf jeder Seite sieht man ganz viele Leute, Kreaturen von der Carp City halt, von der Karpfenstadt. Und da sind kleine Nummern auf den Seiten verteilt. Einige sind grün, das sind besonders leichte Aufgaben und andere sind dann halt die normalen, so beige-gelb hinterlegt, wo man sagt, okay, das sind dann so komplexere Sachen und da hat man ein Buch, das hat so, ich glaube, 30, 35 Seiten, ja, 40 Seiten sogar, mit einer Landkarte hinten drauf, dass man eine Übersicht von der ganzen Stadt hat und dann hat man dazu ein Reisebegleiter oder ein Reiseführerbuch und dann liest man halt die Nummern, die an den entsprechenden Seiten angegeben sind, zum Beispiel an verschiedenen Personen und liest dann da irgendeine Aufgabe und bekommt dann wie in so einem klassischen Solo-Abenteuer so Hinweise, hier, da ist irgendwas passiert, aber wir brauchen noch das und das, kannst du das mal irgendwo in der Nähe von dem Brunnen finden und dann guckst du auf der Landkarte, wo ist ein Brunnen, siehst dann auf Seite 15, blätterst du weiter, da gibt es einen Brunnen, da könntest du mal gucken, ob du da irgendwo Hinweise siehst und dann kannst du da die Nummern auf der Seite lesen und die Hinweise dazu erkennen und dann hat man hinten so einen Rucksack im Reiseführer und so eine Checkliste, wo du sagst, okay, die Punkte habe ich schon alle erreicht und dann kannst du die Aufgaben lösen und wenn du Aufgaben gelöst hast, zum Beispiel kann man Geister erlösen oder muss irgendwas finden, dann klebst du dann auf die gelöste Quest so einen Aufkleber drauf und damit verschwindet die Nummer und es erscheint eine neue Szene. Und teilweise ist dann damit die Aufgabe abgeschlossen oder es erscheint eine neue Nummer, sodass du weißt, okay, die Quest geht noch irgendwie weiter. Und das haben wir jetzt ein paar Stunden schon gespielt. Das habe ich auch schon mit meiner ältesten Tochter gespielt. Die ist jetzt 6. Da kannst du so diese grünen Abenteuer, die sind auf einer Seite, die kannst du ganz gut lösen. Und die anderen Abenteuer löse ich dann für mich. Und es gibt da in dem Buch insgesamt 215 Aufkleber, also
Wow.
215 Aufgaben irgendwie. Da werden wir noch ein bisschen beschäftigt sein. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt jeden Abend stundenlang spielen wollen würde, aber wir spielen es halt zwischendurch immer mal wieder. Wenn wir jetzt gerade keinen Bock auf ein Buch oder irgendwas anderes haben, dann holen wir das raus und spielen da ein bisschen und knobeln und überlegen und versuchen da die Rätsel zu lösen. Und uns gefällt das richtig, richtig gut. Also, das macht echt Spaß. Und man hat halt hinterher wahrscheinlich ein komplettes Wimmelbuch, wo du dich dann vielleicht an die tollen Geschichten erinnern kannst, die ihr da erlebt hast.
Siehst du, das ist ein Spiel, was ich überhaupt noch nie gesehen habe. Das von 2024 habe ich gesehen. Erinnert vom Wimmelbildmäßigen wie Mikro-Makro. Also sind es dann auch solche Aufgaben, wo du einfach nur suchen musst oder musst du dann auch irgendwie was detektivmäßig kombinieren?
Also detektivmäßig kombinieren ist das schon auch gefragt, aber jetzt nicht so wie so in einem Exit-Game oder so. Du hast dann zum Beispiel Aufgaben, wo du vielleicht mal was zusammenzählen musst, rechnen musst oder ein bisschen um die Ecke denken musst. Was könnte da jetzt gemeint sein? Also es ist ein Mikro-Makro, verfolgst du ja im Grunde genommen die Geschichte einer einzelnen Person. Und das hast du da halt nicht, weil du da tatsächlich dann teilweise doch deutlich komplexere Aufgaben hast. Aber es ist alles machbar. Es ist auch mit 8 plus angegeben, wo ich sage, also 8 ist, wie gesagt, die einfachen Aufgaben ja, aber die normalen Quests, das macht ein Achtjähriger, glaube ich, nicht. Oh, eine Achtjährige. Sehe ich
Ja.
nicht. Also das finde ich dann schon deutlich komplexer, weil es halt auch relativ viel Text ist und also das ist auch kein triviales Wimmelbild. Also das ist alles sehr, sehr liebevoll gezeichnet, aber die Seiten sind auch echt pickepacke voll. Also da ist eine Menge Liebe reingeflossen, glaube ich, von den Zeichnern.
Ja, und mit der Menge an Aufklebern.
Ja.
Krass.
Also klingt. Ich hatte schon von gelesen, dachte, ach ja, also Mikro Makro habe ich geliebt. Klingt spannend.
Ja, also wir haben auch Mikro Makro alles durch, auch die Kids-Version, die Big Box wartet hier noch auf uns. Und das ist halt mal ein handliches Format, aber von der Größe der Spielfläche ist es halt das gleiche, weil es halt unglaublich viele Seiten sind.
Ja,
Aber
cool.
es macht echt Spaß. Machst du alleine am besten, kannst du gut zu zweit. Also wie gesagt, mit meiner Tochter sitze ich dann da schon mal und wir suchen uns dann wieder irgendeine grüne Aufgabe raus. Meine Frau sitzt dann auch immer da und will dann mitknobeln, aber zu dritt ist es dann schon echt wuselig, weil mit drei Leuten an so einem Buch sitzt, ist es
Ich fand Mikro Makro
schon
auch immer zu zweit am besten.
genau,
Ich wollte
funktioniert
gerade
auch
sagen,
so.
zu dritt bei Mikro Makro, obwohl das so ein großer Plan ist, guckst du
Ist
ja doch
dann,
in die
ja,
gleiche Ecke.
stoßen die Köpfe zusammen.
Da stoßen die Köpfe
Ja,
zusammen, ja.
genau.
Klingt super.
Ja, also mir macht es echt Spaß, kann ich nur empfehlen und das Material ist auch wirklich hochwertig. Also es ist wirklich toll gemacht. Schönes Buch. Eigentlich sind zwei Bücher plus die Aufkleber. Ist wirklich gut.
Cool, sehr schön. Noch nie was davon gehört. Cozy Stickerville hat ja Asmodee jetzt erst vor kurzem angekündigt, rausgebracht. Da sind auch etliche Sticker dabei. Aber dass es eben vorher schon ein Spiel gibt mit so vielen Stickern, davon wusste ich noch nichts. Schön. Dennis, du bist dran. Was hast du denn gespielt?
Ich habe gespielt Strandgut. Ich
Oh
wollte
ja.
gerade noch eine Überleitung basteln. Das schöne Spielmaterial wäre vielleicht die Überleitung. genau. Ich weiß nicht, kennt ihr es?
Nur von
Ist
gehört. Nur von
ja
gehört, ja, nicht
ein
gespielt.
Spiel im wetterfesten Beutel. Also es ist hat ein See- oder ein Strandthema, ein Meeresthema. Das sieht man auch, wenn man bei Boardgame Geek sich mal die Fotos anguckt, sieht man sehr, sehr viele, wo das Spielmaterial am Strand liegt. Und es ist tatsächlich so produziert, dass man es auch überall spielen kann. Also man hat einen wetterfesten Beutel und da sind Holzstein, also Holz, Tokens drin, die auch lackiert sind, sodass die auch wasserfest sind, dass man es auch wirklich überall spielen kann. Ist im Prinzip ein Push Your Luck und Set Collection Spiel. Wenn ich dran bin, jeder hat vor sich einen eigenen Strandbereich und in der Mitte ist das Meer. Ich nehme einfach, ziehe ein Chip aus dem Beutel und gucke mir die beiden Seiten an. Es gibt dann einmal das Strandgut, also Asseln, Muscheln oder Krabben. Die kommen alle ins Meer. Die haben auch unten ein blaues Symbol mit so einem Pfeil, der heißt, ich bin nochmal dran. Das heißt, wenn ich den Chip dann mit der Strandgutseite ins Meer tue, dann darf ich nochmal einen weiteren Chip aus dem Beutel ziehen. Und dann gibt es 4 Symbole, mit denen ich dann halt wiederum die Chips aus dem Meer rausfischen kann und in meinen eigenen Bereich tun kann. Also ein Strandläufer, mit dem kann ich dann die Asseln einsammeln und mit der Küste kann ich die Muscheln einsammeln und mit dem Felsen die Krebse, immer nach so unterschiedlichen, bisschen unterschiedlichen Maßgaben, was ich dann wie einsammeln kann. Und man spielt, bis der Beutel leer ist und dann stapelt man einfach alle Chips aufeinander und wer dann den höchsten Stapel Chips hat, der hat gewonnen. Also sehr einfaches Punktesystem, man kann sehr gut ermitteln, wer gewonnen hat.
Aufgeschickt, ja.
Und also es ist super einfach, schnell erklärt und macht unfassbar viel Spaß. Also lässt sich auch wunderbar zu zweit spielen. Ich habe es mir jetzt gerade gekauft, weil ich so einen Gutschein hatte und habe es jetzt bisher nur zu zweit mit meiner Tochter gespielt. Ich hatte es aber mal auf der Brett hier in Hamburg nämlich mal gespielt zu fünft. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und seitdem hatte ich es irgendwie so auf dem Zettel, dass ich dachte, okay, wenn ich die Gelegenheit habe, dann nehme ich es mal wo mit.
Hm.
Ja. Also auch wirklich das Spiel für den Urlaub. Es schreit danach.
Habe ich tatsächlich gerade gedacht, wir fahren dieses Jahr in die See.
Ja.
Das wäre doch das ideale Geschenk.
Auf jeden Fall. Kannst dich inspirieren lassen von den Fotos auf BoardGameGeek.
Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ich habe von dem Spiel nur gehört, Marissa, die ja damals hier in diesem Podcast mit dabei war, die hat das Spiel tatsächlich verschenkt. Da haben sie so ein Themengeburtstagskorb gemacht, Thema Urlaub. Und da war das Spiel dabei. Und soweit ich das weiß, hat sie selbst das Spiel dann auf den Geburtstag ausgepackt, weil sie es unbedingt spielen wollte.
Ja,
das hatte sie damals erzählt, ja.
Das hatte ich auch gehört, genau. Ja, sehr lustig. Kann ich verstehen.
Ja, aber selber gespielt noch nicht. Wird mal Zeit.
Ja, und das ist ja auch wieder so ein Ding, schnell rausgeholt, schnell erklärt, schöne, allein so die Verpackung mit diesem Seesack.
Ja.
Ich glaube, wenn du das auf den Tisch schmeißt, dann
macht was her.
Sofort das Interesse geweckt. Und also wird bei mir zu Wort ziehen.
Das Material ist einfach schön, also diese Holzchips und die Bilder da drauf, es macht sofort Spaß, man will sofort damit loslegen.
Aber die Spielschachtel passt wieder zum Thema vom letzten Podcast. Da kannst du nichts draufstapeln.
Wenn man jetzt, je nachdem, also ich glaube, wenn man hart drauf ist, kann man die halt auch wegwerfen, weil man braucht nur den Sack.
Ach, da ist eine Schachtel dabei.
Also es ist tatsächlich, ach so, ja genau, es ist, das Ding kommt in so einer Pappverpackung, was ein bisschen, weiß ich auch nicht warum, das kann man tatsächlich wegtun. Ja, der Beutel, der passt nicht gut in den Schrank. Also da muss man.
Obwohl, der Beutel ist ja super, um da irgendwie so in die Lücken reingequetscht zu werden, wenn du irgendwo ein bisschen Platz hast.
Oder woran
die
hängen.
Die Ritzen noch voll machen, ja, genau.
An Nagel hängen, genau.
Ja. Das Spiel kannst du an Nagel hängen, kriegt eine ganz neue Bedeutung.
Lässt sich
sehr schön.
Überall hinstopfen und sehr robust.
Ja, sehr cool. Also sagst du, ein Must-Have für den Urlaub.
Auf jeden Fall.
Gekauft. Sehr gut.
Kommt mit.
Oh, Spiel Nummer 2, was auf meine To-Do-Liste kommt. Super. Großartig, dieser Podcast hier.
Ja, ne? Man wird arm.
Ja, ich habe auch noch was gespielt, was nicht auf meine Kaufliste gekommen ist. Ein Mitspieler hat es mitgebracht letztens. Life of Amazonia. Ich habe gedacht, oh ja, cool. Mhm. Würde ich gerne mal spielen. Er hat es mitgebracht, er hat es erklärt. Da habe ich gedacht, wow, ich habe eigentlich gedacht, das ist so auf Cascadia-Niveau. 10 Minuten erklären und wir können anfangen, aber der hat nach 10 Minuten weiter erklärt und dann noch weiter erklärt, noch weiter erklärt. Also es ist ein sehr komplexes oder sehr aufwendiges Spiel. Komplex würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. In der Tischmitte liegen Wertungskarten aus von verschiedenen Tieren. Wir haben jetzt die Wertungskategorie C genommen, weil er die Wertungskategorie A schon öfters gespielt hat. Sind im Endeffekt die gleichen Tiere, aber jedes Tier wertet dann halt ein bisschen anders. Also du hast dann auch jede Partie andere Wertungskategorien, wenn du das möchtest. Also immer ein anderes Spiel. Und du startest eben mit einer Landschaft aus Hexfeldern. wie groß sind denn die? Das sind, ich glaube, 9 Felder gewesen, die eben so im Kreis angeordnet sind. Und wenn du dran bist, kannst du dann du ziehst aus dem Beutel verschiedene Chips raus, 5 Stück an der Zahl. Und mit diesen Chips, sind Ressourcen drauf wie Wasser, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Also mit diesen Ressourcen kannst du auf jeden Fall dir die Tiermeeples aus der Tischmitte kaufen. Die kosten dann entsprechend Nahrungs, ich glaube Blätter waren das, und Beeren. Am Anfang kannst du dir noch gar nichts davon leisten, weil eben dein Beutel noch nicht genügend Material davon hat. Aber du kannst eben mit diesen Chips, die du rausgezogen hast, auch neue Chips kaufen. Also ein Backbuilding-Mechanismus ist da drin. Also musst du erstmal deinen Beutel aufrüsten mit höherwertigen Chips. Wenn du die dann rausgezogen hast, hast du irgendwann mal genügend Material, um dir Tiere zu leisten. Die Tiere musst du auf deine Landschaften setzen, die du vor dir ausgebreitet hast. Und diese Landschaftsfelder, die kannst du ebenfalls kaufen, ebenfalls mit diesen Chips, mit diesem Material, um dann deine Landschaft zu vergrößern. Das Ganze machst du eben, um diese Tierwertung am Schluss zu erhöhen. Also jeder Frosch, der angrenzend zu einer Seerose ist, gibt Punkte. Oder der Papagei muss dann eben angrenzend zu Bäumen sein. Die Bäume kannst du dir eben auch pflanzen. Und das alles funktioniert eben durch diesen Backbuilding-Mechanismus. Meiner Meinung nach sogar sehr gut, aber eben verdammt lang. Also wir haben 1,5 Stunden zu dritt gespielt oder noch länger. Das war mir entschieden zu lang für dieses Spiel. Also Cascadia macht mir furchtbar viel Spaß, aber das ist auch recht schnell durchgespielt. Erzeugt bei mir den gleichen Spielspaß wie jetzt Life of Amazonia. Life of Amazonia hat eben diesen Vorteil, dass die Tiermiepel, die da drin sind, wirklich sehr schön anzusehen sind. Und auch die Karten sind wunderschön gestaltet. Und dieser Backbuilding-Mechanismus, den hast du halt in Cascadia nicht, aber gibt es auch in anderen Spielen, die du dann eben kürzer spielen kannst. Also mir war das Spiel insgesamt zu lang, auch wenn es mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich würde es nicht nochmal spielen.
Okay.
Habt ihr Life of Amazonia schon mal gespielt?
Es liegt auf meinem Pile of Shame, muss ich sagen, oder Pile of Happiness, wie man es nennen möchte. Mich hat damals tatsächlich auch, ich dachte, es ist so, ja, wie du gerade sagst, so Cascadia Plus. Es ist wahrscheinlich jetzt Cascadia Plus Plus. Und ich fand das Material super und ja, ich bin mal gespannt. Jetzt machst du mir das gerade so ein bisschen madig.
Ich hoffe, tut mir leid. Also ich habe das Spiel auch gewonnen, was dann auch zeigt, gewinnen ist nicht immer dann gleich Spielspaß. Mhm. Wobei, nein, das stimmt nicht ganz. Also ich hatte wirklich viel Spielspaß. Aber das Spiel ging mir zu lang.
Okay.
Das Spiel ging mir einfach nur zu lang. Also du hast am Anfang dieser Backbuilding.
Lag es an der ersten Partie oder?
Würde ich nicht sagen. Es ist zu langsam in Gang gekommen. Durch diesen Backbuilding-Mechanismus, du musst dir am Anfang Chips kaufen, weil du sonst dir nichts leisten kannst. Du kannst dir noch kein Tier leisten, weil das billigste Tier kostet mindestens 2 Bären. Ja, du hast auch so Joker-Ressourcen und so, vielleicht kannst du dir schon ein Tier leisten, aber dann sind deine Joker-Ressourcen komplett weg und dann hast du halt gar nichts. Also du musst am Anfang auf diesen Backbuilding-Mechanismus gehen. Und dann gibt es auch verschiedene Mechanismen, um deine Chips wieder auszudünnen. Darauf habe ich mich am Anfang konzentriert und das hat halt etliche Runden gedauert, bis ich mein Bag so hatte, wie ich es haben wollte. Und dann konnte ich erst losstarten. Aber dieser Start, also da fehlt so eine Preludium-Erweiterung, um das Spiel einfach schneller in Gang zu bringen. Und auch nachdem ich dann mein Bag so gebaut habe, hat es immer noch ewig gedauert, weil dann hatte ich ja noch keine Tiere, dann konnte ich die Tiere einkaufen. Das hat alles Spaß gemacht, weil das auch alles cool war mit dem Tiger, der dann angrenzend zu den Tieren sein muss. Fand ich alles cool. Aber es war mir zu lang.
Sozusagen, man will Plättchen legen und hat zwar einen netten Mechanismus, der es dann aber unnötig in die Länge zieht. Also mit dem Backbuilding noch dazu, wenn ich eigentlich Tiere aneinanderlegen möchte.
Oder? Ja, der Backbuilding-Mechanismus hat auch Spaß gemacht, aber
nicht.
Also eigentlich spricht mich das Spiel komplett an, aber es war mir zu lang.
Zu lang, ja.
Ist komisch. Orléans hat ja auch diesen Backbuilding-Mechanismus, hat eine vergleichbare Spielzeit und das catcht mich wesentlich mehr.
Vielleicht lag es auch am Set, dass man sagt, okay, vielleicht A, B, C, D, E, mal gucken, ob da ein Unterschied ist, aber wenn du sagst, okay, der Mechanismus ist immer gleich.
Also demjenigen, dem das Spiel gehört, der hat auch gesagt, die oder er hat uns nachher auch die Wertungskarten gezeigt, die A-Karten sind wesentlich einfacher zu erreichen, aber im Endeffekt, das Spiel dauert ja trotzdem genauso lang. Du kriegst bloß mehr Punkte.
Ja.
Also vom Spielmechanismus ändern die Wertungskarten ja nichts. Also du kannst dich drauf freuen. Vielleicht war es auch einfach nur meine Einstellung, weil ich habe gedacht, okay, das ist ein Cascadia, vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist halt mehr. Vielleicht war ich auch einfach nicht in dieser Stimmung.
Vielleicht falsch andere, nee, nicht falsch, eine andere Erwartungshaltung vielleicht.
Eine andere Erwartungshaltung, ja.
Ja. Weil Cascadia ist ja dann doch wirklich im Vergleich, ich vergleiche gerade mal so das Rating vom Gewichtungsfaktor Complexity ist ja doch deutlich geringer als Life of Amazonia. Und Spielzeit auch deutlich geringer, also Hälfte. Ja. Ja, krass. Ja, ich werde berichten, wie meine Partie dann da verläuft. Habe ich jetzt was zu tun für die nächste Pile of Shame V-Folge?
Ja. Geh einfach mit einer anderen Einstellung ran. Ja, jetzt weißt du ja, was auf dich zukommen könnte. Ja, und dann gehst du mit einer anderen Einstellung ran und dann ist das Spiel super.
Weiß ich, was mir erwartet. Vielleicht ist es ja genau das Richtige jetzt. Also, mal gucken. Ich werde berichten. Ja.
Super.
Supi, dann kann ich weitermachen. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, wo es tatsächlich auch um einen Beutel ging, aber der dann immer da nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Und zwar bin ich endlich nach Jahren mal dazu gekommen, Klong zu spielen. Ein Deckbuilding-Adventure.
Boah.
Oh, Clank. Oh, wow. Da kommt. Ja, und jetzt kommen wir wieder, ich glaube, zu unterschiedlichen Meinungen, so wie du jetzt gerade startest. Also bei dem Spiel geht es eigentlich darum, wir sind Diebe und wollen in einem Untergrund Schätze und Trophäen sammeln. Dazu müssen wir über ein Spielbrett gehen, wo wir verschiedene Wege haben. Und dann haben wir dazu einen Deckbuilding-Mechanismus, in dem wir Karten kaufen können, die einmal so einen gewissen Geldwert zeigen oder einen Bewegungswert oder einen Kampfwert zeigen oder auch eine Kombination von den unterschiedlichen Karten. Und die können wir kaufen aus einer Auslage oder wir können in dieser Auslage auch Monster bekämpfen, wenn wir schon Karten haben mit diesen Kampfsymbolen, so kleine Schwerter sind das. Und zwar läuft das dann wie folgt ab. Man zieht am Anfang seiner Runde 5 Karten und muss die Karten dann nacheinander einzeln ausspielen und das, was darauf zu sehen ist, sei es jetzt zum Beispiel eine Bewegung, die muss man direkt ausführen oder ein Kampfmechanismus, die Schwerter kann man sammeln und den Geldwert kann man auch sammeln. Dann haben die Karten immer noch so Zusatzeffekte. Der Mechanismus hat mich sehr stark an Dominion erinnert, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier noch eine Aktion, dadurch kann ich dann das noch machen und das noch machen, das noch machen. Der große Unterschied ist halt, dass man wirklich die Karten nacheinander ausspielt und dann wirklich abarbeiten muss. So, und dann hat man auf dem Spielfeld verschiedene Möglichkeiten, Wege zu gehen und Trophäen einzusammeln, die dann unterschiedliche Siegpunkte generieren. Und dann gibt es halt immer wieder Karten oder Effekte, die einen Klong auslösen, ein Geräusch. Und bei diesem Geräusch wird halt ein Spielstein von dir, man hat so eine gewisse Anzahl an Spielsteinen in einen Ablagebereich gelegt und es kann dann halt passieren, dass in dieser Unterwelt ein Drache aufgeweckt wird durch die Geräusche, die wir machen und der uns dann angreift. Und dann wandern alle diese Spielsteine, die wir gesammelt haben, in einen Beutel und dann werden eine bestimmte Anzahl von Steinen aus diesem Beutel gezogen, die dann der Farbe entsprechend Schaden bei dem jeweiligen Spieler erzeugt. Und wenn der Spieler halt die maximale Schadensleiste erreicht hat, ist er raus aus dem Spiel. Solange er sich noch in der Unterwelt bewegt, wenn er schon wieder an der Oberfläche ist, kommt er zumindest noch mit in die Endwertung rein und zählt noch seine Siegpunkte. Aber sonst ist er halt raus aus dem Spiel. So weit, so gut. Sven, habe ich dich schon verloren oder passt es noch?
Nein,
so
ich kenne das Spiel ja. Ich habe es auch schon gespielt. Aber du redest von dem ersten, wenn du sagst Drachen, dann redest du von Klong 1.
Genau, Klong 1, genau. So, und ich muss sagen, mir hat das Spiel unglaublich viel Spaß gemacht. Die Downtime war gering. Es war sehr, sehr, sehr viel Glück dabei. Also du konntest dir jetzt nicht so ein richtige Strategie bei deinen Karten aufbauen, weil du halt einen riesigen Nachziehstapel hast, wo die Karten aufgedeckt werden. Und anders als bei Dominion oder so, kannst du dir jetzt nicht so ein System aufbauen, wo du sagst, hey, das fliegt eins zu eins. Da musst du sehr, sehr viel Glück haben, dass du dir da so eine Kartenkombo zusammenbastelst, die dann auch wirklich fliegt. Das ist so das, wo ich sage, das ist so der Kritikpunkt so ein bisschen an dem Spiel, aber dadurch, dass es halt schnell geht und du es locker flockig durchspielst, und dir auch so ein bisschen in die Karre fahren kannst, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Was ich ehrlich gesagt blöd fand bei dem Spiel ist, wenn du genug Schaden gesammelt hast, bist du raus aus dem Spiel und du guckst dann da eine halbe, dreiviertel Stunde den anderen Leuten beim Spielen zu und denkst dir, die sammeln jetzt weiter Punkte. Ach, meine Punkte werden ja noch nicht mehr gewertet, weil ich in der Unterwelt gestorben bin.
Ja, aber so früh stirbst du ja normalerweise nicht.
Normalerweise nicht. Wir hatten tatsächlich in der Partie, hatte der es mitgebracht hatte, auch gesagt, darüber bin ich noch nie rausgeflogen und dann zack, 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 wurden nur gelbe Steine gezogen, bub, er war raus. So, und
Ja,
dann
okay.
saß er da noch eine halbe Stunde, aber hatte trotzdem Spaß, weil er dann auch zugeguckt hat. Aber wenn du bei einem Spiel auf einmal eine halbe Stunde nur noch zuguckst, das finde ich irgendwie extrem ungünstig.
Ja, aber
Nichtsdestotrotz.
andersrum ist es ja auch so. Du spielst eine Dreiviertelstunde und dann fliegst du raus und kommst nicht in die Endwertung. Also finde ich auch frustrierend. Also
Ja,
egal
genau.
wie, ob du jetzt früh rausfliegst oder eben spät.
Ja, also wenn du rausfliegst in der Endwertung, ist es blöd, aber wenn du halt in der Oberwelt bist, geht ja zumindest deine Endwertung noch mit rein. Da hast du noch so das geringe Erfolgserlebnis. Nichtsdestotrotz hat mir das Spiel richtig, richtig gut gefallen. Ich hatte Spaß, weil ich wusste, okay, es ist Push Your Luck. Du ziehst Karten, oder du guckst dir Karten an und wenn du passt, dann hast du das im Deck. Wenn du da noch deinen Nachziehstapel gut gemischt hast, dann kommt die Kombination. Und wenn du dann in diesem Klongenbeutel, nenne ich dir jetzt mal, dein Glück hast und nicht gezogen wirst, also ich hatte dahinter, glaube ich, 12 oder 13 Steine drin und ich hatte 3 Schadenspunkte von. Es war also, es ist glückslastig. Es ist ein schönes Push-Your-Luck-Ding mit einem Deckbuilding-Mechanismus und mir hat es gut gefallen, weil es halt auch schnell ging.
Ja, mir ist das Spiel zu glückslastig. Vor allem das Spiel endet ja auch, wenn ein Spieler raus ist, dann hat jeder andere Spieler nochmal 5 Züge oder sowas und muss dann auch draußen sein. Ansonsten kommen sie halt auch nicht in die Endwertung. Von dem her guckst du immer, oder ich gucke dann immer, dass ich nahe am Höhleneingang bleibe, zumindest so lange, wie die anderen am Höhleneingang bleiben. Und dann kommst du nicht so tief, dann kommst du nicht an die großen Schätze. Wenn du dich vorwagst an die großen Schätze, dann läufst du eben Gefahr, dass einer sagt, pff, ich beende jetzt das Spiel, ich gehe jetzt einfach raus und wer halt nicht mehr rauskommt aus der Höhle, hat eben Pech gehabt.
Ja. Okay, das ist ja bei, wenn du zumindest aus der Unterwelt raus bist, gehst du ja in die Wertung rein und derjenige, der dann das Spiel wirklich ausmacht, indem er zurück, also das ganze Szenario verlässt, der kriegt ja dann nochmal 20 Siegpunkte oder so waren es, glaube ich. So, und das ist natürlich dann nochmal der Reiz, da rauszukommen. Aber es ist richtig, wenn du bewegst dich halt schon so, dass du guckst, dass du da auch möglichst noch in die Wertung mit reinkommst. Es sei denn, du hast Pech, der Drache greift dich an, dann wird's halt
Ja, aber
schwierig.
eben der Erste, der rausgeht, der setzt diesen Timer, soweit ich das
Genau.
noch weiß.
Ja,
Und
fünf Runden hast du
wenn
dann
du
noch, oder
dann
vier
eben
Runden,
ganz
ja.
unten stehst, also hast du jetzt vorgenommen, du willst den größten Schatz da ganz unten haben. Bis du da erstmal hingelaufen bist, dauert ja erstmal, da brauchst du auch die ganzen
Ja.
richtigen Karten dazu, um eben noch runterzukommen. Ja, und mir ist dann auch schon öfters passiert, ich bin gar nicht so tief gewesen, aber ich habe die richtigen Karten nicht gezogen. Ich habe halt zwei Füße gebraucht, hatte ständig nur einen Fuß auf der Hand und dann kam ich eben über diese Schwelle nicht drüber und dann kam ich nicht mehr raus und dann, ja. Und Tableflip
Das
kannst
ist
du auch
halt.
nicht machen. Wie gucken dann die anderen Leute?
Ja, du musst dann sagen, das macht mich einfach glücklich, am Tisch zu sitzen und mit den Leuten Spiele zu spielen.
Ja, das war mir dann zu viel Zufall. Dann
Ja.
lieber kein Spiel und einfach nur unterhalten, oder
Ja.
Dennis?
Nee. Da bin ich auch raus. Da gehe ich nach Hause.
Nee. Also mir macht es tatsächlich schon Spaß und ich würde es auch jederzeit wieder spielen, weil ich weiß, es ist halt ein Glücksspiel und es frustriert mich dann auch nicht. Und du hast halt so das Gefühl einer Strategie und das finde ich bei dem Spiel ganz witzig gelöst.
Nee, kannst mich nicht überzeugen. Dann lieber Flip 7, wenn es so Glücksspiel sein muss. Es geht schneller rum.
Dann richtig. Ich habe so auf der Liste von den Spielen, die ich mal gerne spielen würde, aber
Brauchst du nicht.
brauche ich nicht.
Doch,
Das
das kann man.
war
Das
mein
lohnt sich schon.
Haken
Man,
hinter.
also ich finde, so schlimm finde ich es tatsächlich nicht. Ich finde es gut und
Es hat ja seine Fanbase, das Spiel.
es
Ja,
hat
das
seine
stimmt.
Fanbase, auch mit, ich finde, mit Berechtigung. Es wird nicht bei mir einziehen. Da bin ich beim Sven, weil ich andere Spiele habe, die im Deckbuilding-Mechanismus haben, der mich da mehr abholt. Dominion habe ich gerade genannt, wo ich sage, das habe ich in der Hand. Da Da kann ich mir eine Strategie aufbauen. Aber es ist halt kurzweilig. Das Setting finde ich ganz nett gemacht und es ist halt, also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es auf jeden Fall mitspielen, wenn es wieder auf den Tisch kommt.
Na gut. Wenn du Dominion auf den Tisch bringst, da bin ich dabei, ja.
Sehr gut, da kriegen wir uns zusammen. Das schaffen wir.
Sehr gut. Dennis.
Gut, dann haue ich noch einen raus. Ein Kartenspiel kommt jetzt noch. Combo Up. Also ich habe wahrscheinlich noch nichts von gehört. Ist von 2024, ist tatsächlich eine Neuauflage. Also bei Amigo erschienen und ist die Neuauflage von einem Amigo-Spiel von 2018 von Krass Kariert. Hieß das damals, hatte da auch den Fairplay à la carte gewonnen und war für den Astora 21 nominiert. Und dieses Combo Up hat einfach noch, also ganz wenig an den Regeln irgendwie geschraubt und noch zwei Sonderkarten mehr eingefügt. Und wäre jetzt auch was fürs Pile of Shame gewesen. Ich habe mir das mal irgendwo mitbestellt, lag jetzt eine ganze Zeit rum. Und ich kam jetzt, also ich hatte es jetzt auch gespielt und ich hatte jetzt in der letzten Folge gehört, da hat ja Tobi am Ende noch von Ruins erzählt, dass das ein Ladder-Climbing-Spiel ist. Und tatsächlich muss ich gestehen, also ich kannte den Begriff nicht, dass das Kartenspiele bezeichnet, wo man immer den vorherigen überbieten muss, den vorherigen Wert. Und das ist nämlich Combo Up auch. Genau, ich kannte immer den Begriff Shedding-Spiele für diese Spiele, wo man halt die Karten loswerden muss. Ich weiß gar nicht, ob es das, also die meisten, glaube ich, von diesen Art Spielen, also Scout ist da mit eins der bekannteren und Tichu. Ich schätze mal, ich nehme an, die kombinieren immer eigentlich beide Mechanismen. Ich weiß nicht, ob es die auch einzeln gibt, ob es ein Ladder-Climbing-Spiel gibt, wo man nicht die Karten loswerden muss oder umgekehrt, ob es ein Shedding-Spiel gibt, das nicht diesen Climbing-Mechanismus hat, keine Ahnung. Wäre mal eine interessante Frage. Und bei Combo Up ist allerdings das Besondere, also man hat Karten von 1 bis 12 und halt noch so ein paar Sonderkarten. Jede Karte ist viermal vorhanden. Man spielt immer, also wenn der erste rauskommt, wird immer nur eine Runde gespielt. Und wenn ich dran bin, muss ich entweder den vorherigen überbieten können oder ich habe am Anfang zwei Reservekarten vor mir liegen. Ich muss eine von diesen Karten aufnehmen. Wenn ich aber keine Karte mehr aufnehmen kann, die ich vor mir liegen habe, und ich kann den vorherigen aber auch nicht überbieten, dann ist das Spiel zu Ende und ich gebe ein Spielchip ab. Und jede Person hat drei Spielchips und wer zuerst keine mehr hat, hat verloren und alle anderen haben gewonnen. Also man. Eine Person verliert dieses Spiel und alle anderen gewinnen. Genau, und das
Das
so ein
ist im
bisschen.
Endeffekt gerade andersrum wie bei den anderen Spielen,
Ja, genau.
wo ich nicht versuche, Punkte zu sammeln, sondern einfach versuche, meinem nachfolgenden Spieler es möglichst schwer zu machen, dass er
Genau,
ausfliegt.
genau. Und deswegen ist es auch, man hätte auch, also wenn ich schaffe, meine Karten loszuwerden, bin ich auch safe. So, und dann, wenn
Klar.
alle sozusagen die Karten loswerden, muss der einen Chip abgeben, der als letzter noch Karten hat. Da ist es ähnlich wie diese anderen Shedding-Spiele. Aber wenn ich zu schnell Karten loswerde, aber nicht alle loswerde und dann spielt der vor mir eine Kombi, die ich nicht überbieten kann, habe ich halt auch ein Problem. Dann bin ich nämlich raus, dann muss ich einen Chip abgeben. Das hat es irgendwie, also nochmal einen ganz anderen Kniff gegeben. Ich fand es echt ganz interessant. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Kartenspieler und hatte jetzt aber vor einiger Zeit mal Scout gespielt, was ich ziemlich gut fand und deswegen bin ich auf Combo abgekommen. Weil ich irgendwo gelesen hatte, halt, ne, das ist auch, weil, genau, es verbindet mit Scout nämlich, dass man seine Karten nicht sortieren darf. Genau. Und das heißt, man muss die auch wie bei Scout so von der Hand spielen, wie sie sind und versucht halt eben, das kommt noch so als Kniff dazu, dass ich halt versuche, zwischendrin die Karten rauszuspielen, um mir Kombis zu schaffen. Also
Wie
fand ich
gut
ein.
funktioniert das und wie groß ist da der Glücksfaktor? Der ist ja dann schon ordentlich dann auch, ne?
Genau, der ist schon ordentlich und er kam mir ein bisschen größer vor als bei Scout, weil ich bei Scout ja immer, wenn ich nicht überbieten kann, kann ich ja von der vorherigen Auslage eine Karte aufnehmen. Und dann, da habe ich ein bisschen mehr Chancen, meine Karten zu sortieren. Bei dem Combo Up habe ich zwar diese zwei Reservekarten, die vor mir liegen, die ich dann ja auch so reinstecken kann. Und es gibt eine, so eine Sonderkarte, da dass der, der die Runde gewinnt, drei Karten aufnehmen muss. Was nicht unbedingt schlecht sein muss, weil ich dadurch halt auch meine Kombination viel besser aufwerten kann. Mhm. So, also ich hatte schon den Eindruck, es hat ein bisschen größeren Glücksfaktor, aber also man muss es, glaube ich, ein paar Mal spielen. Das hat ein bisschen gedauert. Die Regel war auch irgendwie so schlecht geschrieben, weiß ich auch nicht. Und einfach dieses Prinzip, dass man verstanden hat, so worauf spiele ich eigentlich, weil ich eben nicht darauf spielen kann, unbedingt so schnell wie möglich alle Karten loszuwerden, sondern ich muss auch gleichzeitig aufpassen, dass ich meine Hand nicht zu schlecht mache, weil dann habe ich auch verloren. So, das war schon ziemlich, fand ich, ein ganz spannender Kniff.
Ja, aber also, das ist auch typisch Letterclimbing-Spiel, dass du eben deine Hand nicht zu schnell klein spielst. Also wenn du dann nur noch eine einzelne Karte auf der Hand hast, kannst du dir sicher sein, dass du eigentlich schon verloren hast. Wenn ich meine beste Kombi eben am Anfang des Zuges schon rausfeuere und dann eben nur noch Einzelkarten auf der Hand habe oder so, funktioniert das eben nicht mehr.
Das stimmt. Ja, aber du musst ja da wirklich schon so ein bisschen taktieren, was spiele ich aus der Mitte ab, damit ich vielleicht noch eine neue Kombi zusammenkriege oder genau. So. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend.
Ja, vor allem mit den zwei Karten, die du dann noch vor dir liegen hast und wahrscheinlich jederzeit auf deine Hand aufnehmen kannst,
statt
und dann eben noch was
auszuspielen, kann ich eine Karte aufnehmen. Es gibt aber auch diese, genau, manchmal bin ich auch gezwungen, durch die Sonderkarten eine Karte aufzunehmen. Aber man muss sich wirklich sehr genau überlegen, wann man was spielt. So, das hat schon dann viel Einfluss.
Okay, genau. Also kein reines Glücksspiel.
Nee, kein reines Glücksspiel.
Und aber trotzdem schöner Absacker, finde ich.
Ja.
Klingt lustig.
Also ich hatte bisher noch, da hatte ich mal auch in der Pile of Shame-Folge von erzählt, den großen Dalmuti, kennt ihr den? Von Richard Garfield. Das ist auch so ein, also Ladder Climbing und Shedding Spiel, was noch den witzigen Kniff hat, dass man, das ist ja ungerecht, weil immer der eine Runde gewonnen hat, ist dann der große Dalmuti und wer die Runde verloren hat, ist der große Diener und der große Diener muss dem großen Dalmuti immer seine zwei besten Karten geben und der große Dalmuti kann zwei beliebige an den großen Diener abgeben und man sortiert sich immer wieder neu am Tisch, immer dann in der Reihenfolge, in der die Karten ausgespielt worden sind. Also ne, der große Dalmuti ist sozusagen der zuerst seine Karten losgeworden ist. Der kommt dann als Kopfende des Tisches. Es wird auch empfohlen, dem sozusagen auch den besten Stuhl zu geben. Und dann sortiert sich es immer in der Reihenfolge, bis sozusagen rechts vom großen Dalmuti sitzt der große Diener. Der sitzt am besten auf einem Hocker. Der muss dann auch immer die Karten und so ausgeben. Mhm. Und genau, da ist es. Und das Lustige ist, am Wochenende hatten wir Besuch von einem Freund und seine Frau kommt aus Japan. Und also diese Shedding-Spiele sind ja irgendwie aus dem ostasiatischen Raum. Und die hatten ein Kartenspiel mitgebracht, also normale 52 Blatt, ne, von 2 bis Ass. Damit haben wir dann Arm und Reich gespielt und das war tatsächlich also quasi so die Urversion oder vom großen Dalmuti, was sie früher immer als Kind mit ihrem Bruder gespielt hat. Und da war es halt auch so, der zuerst die Karten los war, war der Reiche und wer zuletzt noch Karten hatte, war der Arme oder die Arme und die mussten dann auch immer, der Arme oder die Arme musste mal dem Reichen zwei Karten geben.
Genau. Ah, das haben wir früher mit Skatkarten gespielt, zu viert.
Ah ja.
Er hatte da einen etwas anderen Namen, den ich jetzt nicht weiter
den
kommunizieren
kenn ich auch.
Möchte. Und,
den wollte ich auch gerade noch sagen, ja.
Spielprinzip ist das gleiche gewesen.
Okay, ich kannte das irgendwie überhaupt nicht, aber ich bin auch nicht so ein großer Kartenspieler. Ich fand das nur total lustig. Und die haben das halt immer, also auch ohne Punktewertung gespielt. Einfach solange sie Lust hatten, ist dann auch gar nicht so einfach, wenn man erstmal der Arme ist, wieder rauszukommen.
Aber wenn, dann hast du wahrscheinlich, war früher bei unseren Varianten so, wenn du dann da vier gleiche auf der Hand hast und nochmal drei gleiche und dann war die Partie, da warst du relativ schnell durch und dann warst du auf einmal der King.
Also ja,
das ging
genau.
Relativ gut.
Ja, also wir haben das in der Schule auch gespielt, aber wie René schon sagt, unter einem anderen Namen, hat was mit dem Körperteil zu tun, das ich jetzt nicht näher benennen will.
Okay, habe ich nie von gehört. Ist ja ein Ding.
Können wir vielleicht in die Outtakes mal reinpacken.
Dann muss es aber auch einer noch sagen.
Ja.
Na gut. Genau, das war's von meiner Seite.
Ja, sehr schön. Also diese Ladder Climbing Games habe ich auch erst mit Scout eigentlich so gekannt als Ladder Climbing Games. Vorher habe ich diesen Begriff nicht gekannt. Und Ruins habe ich auch gespielt. Hast du das schon gespielt, Dennis?
Nee, ich hatte jetzt nur im Podcast von Tobi gehört.
Weil das ist echt gut. Das ist echt gut. Das habe ich auf dem letzten BSN-Treffen gespielt mit dem Daniel. Das musst du mit dem Daniel spielen, weil Daniel kann es überhaupt nicht.
Sehr gut. Dann sind wir direkt wieder glücklich. Ist doch perfekt, dann ja, wenn wir gewinnen.
Genau. Aber in Ruins hast du eben wirklich viele Entscheidungsmöglichkeiten. Das finde ich bei dem Spiel ebenso gut. Aber dafür ist es sehr unübersichtlich. Ja, man kann nicht alles haben.
Ja, klang aber lustig.
Hat denn jemand jetzt noch Redebedarf von euch beiden? Muss man noch irgendwas vorstellen oder sind wir soweit durch?
Ich habe sonst für heute nichts weiter mitgebracht.
Ich auch nicht. Ich bin glücklich.
Ich bin auch
glücklich. Okay, super. Dann würde ich nämlich das Wort noch kurz an unsere Zuhörer wenden. Wir suchen immer Gesprächsthemen für Anfang des Podcasts. Habt ihr vielleicht Gesprächsthemen für uns? Findet ihr dieses Format überhaupt gut oder möchtet ihr nur reine Gespielt-Folgen hören von uns? Wir finden die Themen zumindest in unserer Gruppe recht spannend, aber vielleicht habt ihr irgendwelche Themen, die euch brennend interessieren, die wir vielleicht aufgreifen können. Gut, in diesem Sinne würde ich den Podcast jetzt schließen. Ich bedanke mich bei euch beiden, Dennis, René, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss, tschüss zusammen. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unserem Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.
Wollen wir das Körperteil noch benennen oder hast du eine Ahnung, in welche Region wir uns bewegen?
Dennis darf mal raten.
Ja, irgendwas mit Penis wahrscheinlich.
Nein.
Ja, die Ecke stimmt, aber die andere Öffnung.
Ach, okay. Arschloch?
Ja, genau.
Arschloch heißt das Spiel.
Ja, der letzte war bei uns immer das Arschloch.